Hast du schon gehört? Immobilien sind wieder erschwinglicher.
Ja, würde ich grundsätzlich zustimmen.
Das sagt zumindest eine Studie, aber es klingt ja trotzdem angesichts immer noch hoher Kaufpreise, nicht sinkender Bauzinsen und auch hoher Baukosten eher so ein bisschen unrealistisch.
Naja gut, es kommt natürlich darauf an, welchen Zeitraum man betrachtet, ne? Also auf welchen Zeitraum überschwinglicher im Vergleich zu wann.
Genau, und wo der Haken ist, das diskutieren wir in dieser Folge Geld ganz einfach mit Saidi und Emil von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Ja, es ist ja erstmal, das ist so ein Thema, das auf einmal auftaucht und dann fragt man sich so, man stößt vielleicht auch auf so eine Überschrift zu solchen Studien und da denkst du dir, was heißt es, wenn du immer über solche Themen informiert sein willst, hol dir die Finanztipp-App, aktivier die Benachrichtigungen und du bekommst dann immer die neuesten Inhalte von uns. Den Link dazu findest du unter unserem Podcast.
Und ich glaube, es ist auch wirklich total wichtig, da auf dem Laufenden zu bleiben, weil gerade bei Immobilien macht halt eine Entscheidung, die man in die eine oder andere Richtung trifft, sofort sicherlich mindestens vierstellig was aus. Also macht halt einen Unterschied, ob dich der Immobilienkauf 5.000 Euro mehr oder weniger kostet.
Dann schauen wir mal auf diese Studie. Jetzt ist ja die Niedrigzinsphase, die es lange gegeben hat, ist ja jetzt schon eine Zeit lang vorbei. Aber die Immobilienpreise sind ja immer noch sehr, sehr hoch.
Ja.
Und bauen ist eben auch teuer. Generell jetzt keine gute Situation für so einen Immobilientraum.
Genau, also das war das, was ich meinte mit dem Zeitraum. Die Frage ist halt, was der Vergleichszeitraum ist. Wenn man das noch so im Kopf hat, dass die Niedrigzinsphase, ne, also irgendwie Immobilienkredite für 1% und weniger teilweise unter 1%, das ist natürlich lang vorbei. Aber die gute Nachricht, und deswegen habe ich mich vorhin so ausgedrückt, ist ja, dass zumindest die Immobilienpreise nicht mehr am absoluten All-Time-High sind. Ne? Also die sind jetzt die letzten Jahre in der Fläche, und das hängt natürlich immer, wie immer, vom konkreten Objekt ab, aber schon etwas zurückgekommen. Und weil ich jetzt nicht erkennen kann, weil du ja vorhin gesagt hast, erschwinglich, weil ich jetzt nicht erkennen kann, dass wir jetzt irgendwie radikal weniger verdienen als vor noch, sagen wir mal, 2 Jahren, hätte ich gesagt, ja, ein bisschen erschwinglicher vielleicht schon.
Ja, und gute Argumente dafür liefert der Erschwinglichkeitsindex, den das IW Köln und Interhyp, also ein Baufinanzierungsvermittler, zusammen rausgegeben haben. Und demnach sollen Ein- und Zweifamilienhäuser in den letzten 2 Jahren im Schnitt bezahlbarer geworden sein. Jetzt fragen wir uns natürlich einmal, woran liegt das und wie sieht Saidi das eigentlich? Aber ich würde sagen, wir fangen mal an mit, woran liegt das?
Ja.
Und man muss natürlich erstmal schauen, wie funktioniert jetzt dieser Index? Also die Basis davon sind Abschlussdaten für Baufinanzierungen bei Interhyp, also die vermitteln, was ja als großer Anbieter schon auch eine sehr große Datenbasis sein dürfte. Und die ist aufgeteilt auf alle 400 Kreise und kreisfreien Städte in Deutschland. Da hat man diese typische kleingliedrige Landkreiskarte, die man so kennt. Und das IW Köln setzt dann eben diese monatliche Baufinanzierungsbankrate ins Verhältnis mit dem Nettoeinkommen eines Musterhaushalts.
Und das ist total wichtig, ne, dass es ins Verhältnis zum Einkommen gesetzt wird, weil es spielt keine Rolle, sozusagen, wie hoch eine Rate, ich betreibe jetzt mal 1960 war und heute, ja, es geht ja immer davon, wie bezahlbar ist sie im Vergleich zum Einkommen.
Und natürlich auch wichtig zu wissen, das ist jetzt nicht ins Verhältnis gesetzt auf das, was echte Leute zahlen, sondern es ist eben ein Musterhaushalt, also es ist eine Beispielrechnung. Und dieser Haushalt besteht aus einem Paar zwischen 30 und 40 Jahren mit 2 Kindern. Und sehr, sehr wichtig, die verdienen relativ ordentlich, nämlich 70% der Leute haben weniger netto als die und 30% mehr. Das ist dann das siebte Perzentil.
Ja, genau. Also schon ganz gut, aber jetzt nicht, sind jetzt nicht steinreich.
Genau, aber es sind schon Gutverdiener sozusagen. Ja. Du hast eben dann reale Baufinanzierungsdaten kombiniert mit so einem Beispielhaushalt. Das ist ja immer wichtig zu wissen.
Dieses siebte Perzentil, also 70% in der Einkommenspyramide sozusagen, bedeutet, das ist dann immer historisch, oder? Also die hätten das auch 2015, hätten sie jetzt sozusagen dann das Durchschnittseinkommen genommen und darauf nochmal 20% sozusagen drauf.
Ja. Es gibt nämlich auch quasi den Index zurückrechenbar als historische Daten. Mhm. Jetzt ist erstmal die Frage, wann gilt jetzt so eine Immobilie als erschwinglich? Mhm. Wie definiert man das? Und zwar, wenn 35% des Nettoeinkommens für die Bankrate reichen.
Das ist ein gutes Ziel, sag ich mal. Also wir würden ja bei Finanzamt normalerweise sagen, gib fürs Wohnen nicht mehr als so 30, maximal 33%, also sprich ein Drittel von deinem Geld aus. Jetzt ist das, wenn ich eine Finanzierung aufnehme, so ein bisschen, muss ich ein bisschen anders rechnen. Da muss schon auch alles rein, alle Kosten, die mit der Immobilie, insbesondere alle Nebenkosten.
Grunderwerbssteuer,
genau, Abschlusskosten. Alles, was da so die Grundsteuer und was alles laufenden Kosten da reingeht, das muss schon alles drin sein. Andererseits, in der Kreditrate hast du natürlich auch was, Tilgung drin. Und diese Tilgung ist ja nichts anderes als Sparen in Steine, wie wir so schön sagen. Das ist, gehört in unserer 50-30-20-Regel zum Sparen dazu. Und deswegen kannst du auf deine Wohnkosten schon was draufschlagen. Und deswegen würden wir wahrscheinlich in vielen Fällen sagen, ja, so 40% vom Einkommen für die Kreditrate auszugeben, ist irgendwie auch noch okay, sofern du das, sag ich mal, insgesamt vom Leben halt leisten kannst, als in den meisten Fällen ja
Familie. Genau, da halt dann auch nicht übertreiben, dass man nur noch für dieses
die Immobilie lebt. Also muss man schon, sich schon gut überlegen, wie man dann erleben will. Insofern ist 35% ein total gutes Ziel und bestimmt nicht leicht umzusetzen in vielen Fällen.
Und natürlich auch wichtig, das ist ja die Bankrate, also klar, da geht ein Teil in die Sparrate, aber die Nebenkosten kommen natürlich
noch dazu. Nebenkosten kommen noch dazu, okay.
Ja. Es hieß 35% reichen für die Bankrate, aber die Bankrate bezahlt ja nicht meinen Strom und meine Heizung.
Das erklärt auch den Unterschied. Ne? Also wenn wir jetzt gesagt hätten, so vielleicht 40% oder sowas, ne, du musst schon noch einen Spielraum für alle Nebenkosten, die du natürlich als insbesondere als Immobilienbesitzer dann hast, musst du natürlich auch einplanen.
Genau, und wenn du eben diese 35% des Nettoeinkommens für die Bankrate ausgibst, dann liegt der Index bei 100.
Okay.
Das ist quasi der Ausgangswert. Über 100 ist es erschwinglicher und je weiter unter 100 du kommst, desto belastender wird die Baufinanzierung.
Okay, da muss man ein bisschen um die Ecke denken. Man würde meinen, je weiter über 100 ist, desto teurer ist es oder sowas. Aber nee, die sagen praktisch, je positiver Index, desto erschwinglicher ist die Immobilie.
Genau.
Desto positiver ist es für den Käufer.
Okay. Genau. Mhm. Und während der Niedrigzinsphase bis Anfang der 2020er, so rum ist es richtig, lag dieser Index immer weit über 100 im Durchschnitt gesehen auch für Deutschland.
Also Immobilien waren total erschwinglich.
Genau, auf Niedrigzinsphase macht es ja einfacher, aber man hat schon ab 2015 eine relativ rapide Abwärtsbewegung. Und 2022 ist der Index dann erstmals unter die 100 gegangen.
Also was ist passiert sozusagen, sagen wir mal so irgendwie in der Gegend zwischen grob in den 2010er Jahren, kann man wahrscheinlich so grob sagen, waren die Einkommen im Vergleich zu den Kreditraten, die man bezahlen musste, und in den Kreditraten steckt ja vor allen Dingen zum einen natürlich vor allen Dingen der Zins drin, aber natürlich auch schon ein Stück weit die Kaufpreise, weil logischerweise, wenn die Kaufpreise hoch sind, dann musst du ja mehr Rate bezahlen. Wie war das? Die wollen innerhalb von 30 Jahren fertig sein, oder? Dieses Pärchen.
Ich glaube ja, ich müsste das auch nachschauen, okay. Aber ich bin auch aber von 30 Jahren
ausgegangen. Also okay, ne, bei dem und dem Einkommen, du gibst maximal 35% oder willst maximal 35% von deinem Einkommen für die Kreditrate ausgeben und dann sagst du, aber ich muss aber auch in 30 Jahren fertig sein, damit ich so Anfang 60, sage ich jetzt mal ganz grob, spätestens fertig bin, die Hütte abzubezahlen.
Kurz vor der Rente quasi.
Genau. Na, und dann ist eigentlich... Ja, ich kann glaube ich schon erkennen, worauf das rausläuft. Da ist schon einiges einfaktoriert. Ne? Wie gut verdienst du? Wo liegen die Zinsen? Und wie haben sich auch die Kaufpreise ein Stück weit entwickelt?
Genau, und im Herbst 2022 lag er dann bei 87.
Okay.
Also kaum noch erschwinglich. Und seitdem, jetzt kommt nämlich...
Muss man kurz erklären. Ich glaube, nur für alle, die das nicht wissen, ne, ist auch ganz klar, dass das passiert ist. Ne, kam von irgendwie deutlich über 100, also sehr erschwinglich zu, was hast du gerade gesagt?
87.
Weil das natürlich genau die Phase der Zinswende war. Ne? Da sind die Zinsen, ich sag mal so ganz grob, von 1% auf 4% gestiegen, haben sich vervierfacht in so schnell, wie es historisch, glaube ich, praktisch noch nie der Fall war. Und dann ist ja ganz klar, ne, wenn du auf einmal das Vierfache an Zinsen zahlen musst, dann sieht es mit dem Immobilientraum auf einmal ganz anders aus.
Und du hast natürlich auch, Deutschland hat ja auch großen Rückstand beim Wohnungsbau. Das heißt natürlich auch, du hast jetzt nicht irgendwie dann auf einmal Wohnraum, der auf den Markt kommt, den keiner kaufen will. Also die Preise ändern sich viel weniger stark, als sich da die Zinsen ändern.
Genau, also so ganz grob. Kann man mal sagen, in dem Zeitraum oder vielmehr im Anschluss daran, nicht in dem Zeitraum, sondern im Anschluss daran über die nächsten Jahre, sind die Immobilienpreise so im einstelligen Prozentbereich zurückgegangen. Also wenn eine Immobilie 10% an Wert verloren hat, also die wurde irgendwie, sagen wir mal, Anfang 2022 für, ich sag jetzt irgendwas, 600.000 Euro angeboten, ja, und dann hast sie ein Jahr später vielleicht, so Größenordnung, für 540 kriegen können, das war schon gut. Also das war schon ordentlicher Preisrückgang.
Das sind ja maximal 10%.
Also genau.
Genau, und seitdem kommt diese leichte Entspannung. Also aktuell, der aktuelle Stand wichtig, man hat natürlich da bei den Daten immer ein bisschen einen Rücklauf. Aktuell ist der April 2025, ist man wieder etwas über 100 im Durchschnitt. Also das ist quasi die Entspannung. Da ist es erschwinglicher geworden im Vergleich zu vor 2,5, 3 Jahren sowas.
Genau, und da spiegeln sich wahrscheinlich zwei Entwicklungen wieder. Zum einen das, was ich gerade beschrieben habe, dass die Kaufpreise ein Stück weit zurückgekommen sind, nicht massiv, irgendwo, wie gesagt, im einstelligen Prozentbereich. Und die Zinsen sind seit dem absoluten Höchstpunkt auch wieder leicht gesunken. Ja, je nachdem, welche Finanzierung man da macht, musst du wahrscheinlich keine 4% mehr bezahlen. Aber wir liegen immer noch bei mittleren 3, also irgendwo 3,4 bis 3,7, je nachdem, wie du es halt gestaltest, welche Zinsbindung und so weiter.
Macht da natürlich trotzdem viel aus bei so großen Summen. Ja. Also für mich als Einzelnen, der das Geld aufbringen muss.
Und da musst du schon, für die Zinssätze, die ich gerade genannt habe, da musst du schon finanziell ziemlich optimal aufgestellt sein, ne? Also was deine Bonität angeht und wie viel Einkommen du mitbringst und diese ganzen Geschichten.
Jetzt kommen wir auch tatsächlich, ist ja immer die Frage, wo ist der Haken?
Ja, ich kann ihn schon riechen.
Und zwar starten wir mit dem Eigenkapital.
Genau, ganz klar.
Das Eigenkapital ist ja super wichtig, vor allem je teurer der Kredit, also je höher die Zinsen, desto wichtiger wird natürlich das Eigenkapital, weil mit jedem Euro Eigenkapital musst du ja weniger Kredit aufnehmen, du sparst quasi doppelt sozusagen.
Ja.
Und das Eigenkapital fließt in den Index aber nur indirekt ein. Also da wird einfach vorausgesetzt, dass du 20% des Kaufpreises als Eigenkapital mitbringst.
Schön, wenn die Kaufpreise durch die Decke gehen.
Genau, also das ist natürlich von der Kalkulation her ist es ja sinnvoll, 20% als Eigenkapital mitzubringen.
Ganz klar.
Genau, wir empfehlen es ja auch. Genau. Aber das Problem ist eben, das ist halt 2025 in vielen Regionen in Deutschland viel mehr, als es noch 2015 war. Also nur als Beispiel, laut Destatis, also dem Statistischen Bundesamt, sind die Immobilienpreise zwischen 2015 und 2025 um circa 50% gestiegen.
Ja, heißt halt nichts anderes, als du 5 Jahre, was, 5 Jahre? 2015 bis 2025.
25,
okay. Das heißt, dass du 10 Jahre später halt auch 50% mehr Eigenkapital mitbringen solltest, wenn es irgendwie geht.
Ja. Und es sind aber jetzt ja nicht die Gehälter, also das Einkommen der Leute ist nicht um 50% gestiegen. Also
eher nicht.
Da muss man sich inzwischen ein bisschen weiter strecken, sozusagen. Das Geld musst du halt erstmal auftreiben.
Und selbst wenn dein Einkommen so stark gestiegen ist, klar, das macht es dir natürlich viel leichter, die entsprechende Kreditrate zu stemmen. Aber ich sag jetzt mal was, ne? Also wenn du vorher hättest 100.000 Euro Eigenkapital mitbringen müssen und jetzt 150.000, deswegen hast du nicht einfach mal 50.000 Euro mal schnell mehr auf der Seite. Daran scheitert es halt in vielen Fällen.
Genau, das ist eben der erste Haken. Dann, es gibt natürlich, wie immer in Deutschland, haben wir auch eine eigene Podcast-Folge dazu, große regionale Unterschiede. Also wenn man nur auf die 7 größten Städte schaut, liegt der Index im Schnitt bei 80, also schon nicht erschwinglich. Und Hamburg liegt zum Beispiel bei 90, München bei 59.
Ja, gut, wen wundert's. Und gerade in München, ne, es liegt, würde ich sagen, in den aller Regel am Eigenkapital. Ne? Du kannst da diese irren Kaufpreise in München nicht, du bringst einfach nicht genug Eigenkapital mit, weil du redest sofort, da reden wir ja nicht von, in Anführungszeichen, nur 50.000 Euro mehr Eigenkapital, die du dann mitbringen musst, sondern da reden wir eher sofort von 6-stelligen Summen. Und 100 oder 150.000 Euro mehr Eigenkapital, die zauberst du halt nicht einfach mal so her. Ja, wir reden ja nicht davon, dass du mehr Kredit aufnimmst. Kannst du schon machen, aber dann, ne, schrumpft natürlich der Eigenkapitalanteil oder der Beleihungsauslauf, wie das dann im Fachsprech heißt, ja, der sieht dann nicht mehr so günstig für aus, dann musst du viel höhere Zinsen bezahlen, die ganze Rechnung geht
nicht mehr. Du musst doch erstmal jemanden finden, genau, für so eine Baufinanzierung.
Und deswegen sagt man halt allgemein so im Umfeld der Großstädte in Süddeutschland, typischerweise ist der Spruch, was? Ohne die Eltern geht's nicht. Also Stichwort vorgezogenes Erbe oder eigentlich genauer gesagt Schenkung, ja, ist es halt in vielen Fällen dann nicht machbar.
Habe ich früher jemanden gekannt, der hat immer die Lebensweisheit von sich gegeben. Richtiger Oberbeiter, immer gesagt, was nutzt der Abitur, wenn du keinen Baugrund hast?
Ja,
genau. Also genau. Was nützt dir ein Abitur, wenn du keinen Baugrund besitzt?
Genau, also klar, wenn du das liegt natürlich in ganz vielen Fällen nicht am Wert des Gebäudes, sondern wie du sagst, natürlich am Grund. Ja, das ist eigentlich das, was richtig teuer ist in den beliebten Lagen.
Und wenn man halt mal drauf schaut, also das Umland der Metropolen ist halt mit 85 im Schnitt jetzt auch nicht so viel besser.
Oho.
Und wenn du auf die anderen Großstädte schaust, die dann außerhalb der Top 7 kommen, bist du im Schnitt bei exakt 100. Da ist es tatsächlich besser, im Umland bei 111 und abseits großer Städte bei 115. Also es gibt dann ein starkes Gefälle. Aber es ist natürlich, ja, es ist ja das klassische.
Aber da ist natürlich auch das deutsche Durchschnittseinkommen dagegen gerechnet, oder? Die werden ja nicht das regionale Einkommen.
So habe ich es verstanden, dass dieser Musterhaushalt da dagegen gerechnet.
Das ist halt das Problem, ne? Weil wenn du dann halt, was sage ich denn jetzt, ja, weiß ich nicht, 80 Kilometer weg wohnst von der Stadt, ja, was sind die Chancen, dass du genau die gleichen Einkommensaussichten hast? Ja, kann sein, dass du einen super Homeoffice-Job hast und so weiter, ja, kann auch sein, dass du einen guten Job bei einer guten Firma dann in der Stadt hast, aber dann musst du natürlich sofort, was, die Pendelkosten auch dagegen rechnen. Also ist, oder zumindest mal die Lebenszeit, ne, das ist ja auch so ein Spezialthema von Emil, wie man da Zeit und Einkommen sozusagen gegeneinander rechnet, das musst du absolut mit einberechnen.
Und was natürlich auch ein Haken ist, ist das Einkommen. Also wenn dein Haushalt jetzt eben nicht zu den, ja, man muss halt sagen, zu den Top 30% der Verdiener in Deutschland gehört, dann ist halt auch eine Immobilie bei Index 100 nicht erschwinglich.
Ja, definitiv.
Genau, und ja, ansonsten bleibt natürlich immer diese Lifestyle-Frage. Wie, also du kannst natürlich auch über 35% rausgehen. Hast du ja vorhin auch schon gesagt, ist halt die Frage, willst du dafür, auf was willst du verzichten oder auf was kannst du verzichten? Was ist gesund an Verzicht?
Ja, also das ist halt auch immer diese, einerseits sagt man, das ist natürlich völlig richtig, dass Immobilienbesitzer in aller Regel sparsamer sind als in aller Regel dann Mieter. Ne? Warum? Weil sie halt über die Kreditrate zum Sparen gezwungen sind, weil sie sich, weil die Schulden halt drücken, weil sie sich in ihrem Lebensstandard in aller Regel auch mehr einschränken, weil sie zum Beispiel versuchen, dann Sondertilgungen zu machen. Ne? Also nehme ich meine Einmalzahlung, ob das jetzt mein Urlaubsgeld, mein Weihnachtsgeld, mein Jahresbonus, was weiß ich, auch immer von der Firma her, um eine Sondertilgung zu machen oder um tatsächlich in Urlaub zu fahren. Das ist halt dann eine veritable Frage. Aber andererseits zwingt es einen halt auch in den Lebensstil rein. Das muss man sich halt wirklich gut überlegen, ja, ob man sich dieses Korsett dann auch entsprechend antun will.
Wie würdest du sagen, wie war insgesamt dein Gefühl mit der Studie? Es ist natürlich eine total coole Datenarbeit, das auch so zu sehen. Also es macht ja schon viel greifbar, was auf so einem riesigen Markt passiert, der so ganz zergliedert ist in so einzelne Kaufabschlüsse, die ganz schwer zu durchschauen sind.
Also grundsätzlich ist das Ziel von so einer Studie ja, historische Vergleiche machen zu können. Und das ist erstmal eine gute Idee, zu sagen, hey, so ein Geschwindigkeitsindex, wo geht es denn hin? Wie ist der Trend sozusagen grundsätzlich in Deutschland? Du hast aber bei Immobilien immer das Problem, dass du sozusagen zwei Seiten betrachten musst. Du musst praktisch Einnahmen, Ausgaben, also den Cashflow im Grunde genommen dir anschauen. Du musst dir aber auch die Vermögenswerte anschauen und da zählt halt das Eigenkapital dazu. Und das in einen Index reinzubasteln, das war halt offensichtlich ziemlich schwierig. Und ich kenne auch ehrlich gesagt keine Betrachtung, die das so richtig rund macht. Weil einerseits können sie natürlich sagen, ja, wie gesagt, die Kaufpreise stecken in diesem Index drin. Ja, wenn die Kaufpreise nach oben gehen, dann steigen auch entsprechend die Raten, damit ich innerhalb zum Beispiel von 30 Jahren fertig werde. Aber es berücksichtigt halt nicht den, und das glaube ich war schon die Erfahrung der letzten grob mindestens 10 Jahre für potenzielle Immobilienkäufer in Deutschland, dass die Eigenkapitalanforderungen halt auch durch die Decke gegangen sind. Ja, und wo, nochmal, ganz praktisch, wo kriegst du die, bleiben wir mit der Kirche mal ein bisschen im Dorf, wo bringst du die 50.000 Euro her, die dir einfach fehlen, ja, um zu dem kleinen Häuschen im Grünen oder am Grünen. Das ist nicht so leicht. Und nochmal, in den meisten praktischen Fällen geht es halt ohne im weiteren Sinne die Familie, in den meisten Fällen natürlich die Eltern, ohne die geht es nicht.
Muss man natürlich auch sagen, man hat ja da auch ein großes Problem, sowas abzubilden. Allein schon was man ja auch immer sieht bei allen möglichen so diese Fragen, wie reich bin ich, haben wir zum Beispiel auch eine Podcast-Folge drüber gemacht im Vergleich oder gehöre ich noch zur Mittelschicht. Bei diesen Definitionen kann man natürlich auch immer nur gut aufs Einkommen schauen, weil das Einzige ist, was datenmäßig gut verfügbar ist im Vergleich zum Vermögen. Das Vermögen bleibt ja bei so Studien immer außen vor. Also man müsste dann ja sagen, oh, beziehst du jetzt das von der Bundesbank das Netto-Median-Vermögen ein oder so in das Eigenkapital? Aber dann wird es halt wahnsinnig schwierig.
Weil du musst es über Befragungen machen, dann wird es in vielen Fällen statistisch nicht wirklich repräsentativ oder signifikant. Das ist hochkompliziert, ja.
Das ist halt einfach das natürliche Limit, das so Studien dann für den Einzelnen, für dich an Aussagen haben.
Genau. Und ich meine, auch für den Einzelnen musst du dir ja sowieso, das zeigt, glaube ich, diese Studie zeigt nur für dich jetzt als liebe Hörerinnen, liebe Hörer, als Einzelne, wie man halt drauf gucken muss. Und dann ist für uns sofort klar, du musst mindestens zwei große Faktoren einberechnen. Ne? Wie viel Kohle haben wir auf der Seite oder kriegen wir überhaupt zusammengekratzt mit Family und so weiter? Und wie viel können wir uns monatlich leisten? Dabei, ich werde es nicht müde, bei diesem Immobilienthema immer wieder zu betonen, bitte nicht zu knapp rechnen, weil was du immer mit einberechnen musst, ist was? Thema Instandhaltung. Ja, es gibt aus meiner Sicht praktisch keine Immobilie, wo du nicht zusätzlich was zur Seite legen musst, um einfach Sachen voranzutreiben. Selbst wenn die komplett neu ist, bezweifle ich, dass da alles perfekt da ist. Ja, ich habe letzte Woche war es mit einem Kollegen hier von Finanzen mal wieder geredet und dann gesagt hat so, ja, jetzt sind wir da, ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat, sind wir da ein paar Jährchen drin, jetzt gehen wir dann doch mal den Garten an. Also ja, so ein klassisches Beispiel, ne? Du hast dich halt, ich sag's mal jetzt ganz deutlich, ja, aufs letzte Hemd ausgezogen, damit, um die Immobilie möglich zu machen, ja. Hast aber kein Geld mehr für den Garten. Jetzt kannst du sagen, ja, ist ja nicht überlebensnotwendig, aber wie schön finde ich jetzt das Haus, wenn da draußen braune Erdwüste ist.
Auf die Geröllhalde
schaust. Auf die Geröllhalde sozusagen schaust. Der ist auch nicht toll. Oder du ziehst nicht in den ganzen Neubau und okay, Garten ist dann da, aber dann ist halt irgendwie was an dem Haus nicht so, wie du es dir halt wirklich vorstellst. Das hast du zwar beim Kauf in Kauf genommen, weil du natürlich nicht gebaut hast, sozusagen, aber eigentlich wollten wir, ich weiß nicht, ja, die Fenster stören mich einfach, ja, und die stören mich auch dauerhaft. Und ich weiß genau, die sind nicht dicht genug. Wir heizen eigentlich im Winter ein Stück weit zum Fenster raus, aber du hast einfach gerade nicht die Kohle dafür.
Oder du hast halt so das, genau eben das Problem, dass du dann, dass auch irgendwas kaputt gehen kann. Also du bist jetzt da eingezogen und irgendwann, jetzt wohnst du da ein halbes Jahr, ist halt eins von den Fenstern durch, das da drin ist. Und dann sagt halt wahrscheinlich auch der Typ, der kommt, ja, machen Sie doch gleich alle Fenster. Die nacheinander gehen jetzt sowieso alle kaputt.
Ja.
Also lauter solche Baustellen können da ja kommen.
Also in dem Sinne, was man, glaube ich, von dieser Studie lernen kann, ist, Erschwinglichkeit ist ein dehnbarer Begriff. Ja, den jetzt auf einen Wert, auf 87 oder 103 festnageln zu wollen, ist schwierig. Aber natürlich zeigt das, das ist schon instruktiv, zeigt es halt eine gesamtgesellschaftliche Tendenz. Und ja, immerhin haben die Preise auf die, ja, etwas sinkende Nachfrage durch die gestiegenen Zinsen in den letzten Jahren schon positiv reagiert. Also anders gesagt, sie sind leicht gesunken.
Es ist ein bisschen besser geworden, ist ja auch ein gutes Gefühl.
Leicht gesunken, ja.
Aber wir haben natürlich trotzdem, wenn du dich jetzt fragst, was kann ich noch an Handlungsempfehlungen aus dieser Studie ableiten, wenn bei dir die Sachen geregelt sind, also du weißt, wie viel Eigenkapital du hast und wie viel du für eine Rate zahlen kannst, dann spricht vieles dafür, jetzt loszulegen, ja, weil die Nachfrage ist immer noch hoch,
ja,
muss man ja auch sagen, gebaut wird wenig.
Das ist vor allen Dingen der entscheidende Punkt. Ne? Also das Angebot, die Angebotsseite sieht sozusagen nicht gut aus. Ja?
Die wird auch nicht besser.
Die wird wahrscheinlich nicht schnell besser. Und das ist natürlich wieder das Entscheidende. Wenn du das richtige Objekt in der richtigen Lage zu dem richtigen Preis hast, dann spricht wahrscheinlich im Moment und es ist insgesamt erschwinglich für dich, ja, was auch immer das bedeuten mag, dann spricht wahrscheinlich wenig dagegen.
Genau, und auch zum Beispiel, es sind ja auch keine sinkenden Bauzinsen in Sicht. Also es wird jetzt auch nicht erwartbar kurzfristig besser.
Ja, also das ist schon eine Frage für mich, wie es da weitergeht. Aber das, glaube ich, können wir hier seriös nicht sagen, weil die Inflation ist ja zurückgekommen, die Leitzinsen sind zurückgekommen und die Bauzinsen haben nicht in ähnlicher Weise reagiert. Wie es da weitergeht, ist komplette Spekulation. Ja. Halte ich das jetzt für ausgeschlossen, dass es in nächster Zeit, meine ich die nächsten 1 bis 2 Jahre, die Bauzinsen wieder noch weiter sinken können. Ja, natürlich halte ich das für möglich, aber das ist absolutes Glücksspiel.
Genau, ist halt die Frage, willst du dich darauf verlassen, wenn du überhaupt deinen Traum vom Haus erfüllen willst?
Weil wir müssen immer wieder darauf hinweisen, ja, was wir jetzt haben, ist völlig normal. Irgendwie Zinsen so ganz grob zwischen 3% und 4%, eher bei 4%, aber auch 4,5% wären jetzt keine historische Anomalie. Das ist halt für uns vom Gefühl her, boah, Wahnsinn, aber dafür, dass es auch schon mal Finanzierungszinsen 7, 8, 9% natürlich vor Jahrzehnten ein grauer Vorzeit gab, wo nur die Großeltern gefühlt davon erzählen können, das muss man sich halt auch vor Augen halten. Aber genauso ist es halt denkbar, dass wir irgendwie wieder in einem Bereich zwischen, ich sage jetzt mal, 2,5 und 3% kommen. Aber ne, das gibt meine Glaskugel nicht her, wohin wir da hinlaufen.
Und unser finaler Rat, die gute Baufinanzierung bleibt natürlich super wichtig. Also vergleich möglichst viel, geh zu den Banken bei dir vor Ort, aber geh auch zu großen Baufinanzierungsvermittlern, die eben wahnsinnig viele Angebote für dich vergleichen können. Und welche Baufinanzierungsvermittler wir empfehlen, findest du ganz einfach in den Shownotes unter unserem Podcast. Ja, ich hoffe, wir haben so ein kleines bisschen Orientierung geben können zu dieser Frage, ob es erschwinglicher wird.
Unsere Idee ist ja dabei hier immer, wie grundsätzlich bei Finanztipp, dir für diese wirklich komplexe Entscheidung möglichst viel Informationen an die Hand zu geben, sodass du das letztendlich was selbstbestimmt treffen kannst. Ja, das ist eigentlich der entscheidende Punkt, weil auch auf dem Finanzierungsmarkt oder dem ganzen Immobilienmarkt gibt es nicht so viele Anlaufstellen wie Finanztipp, die dir wirklich unabhängige, ehrliche Informationen geben. Ne? Also das stelle ich auch immer wieder fest, ja, wenn man in Berührung damit kommt, mit was für Angeboten Leute halt konfrontiert werden. Und natürlich will man dir in allererster Linie irgendetwas verkaufen. Weil bei dem ganzen Thema Immobilien können wahnsinnig viele Leute wahnsinnig viel Geld.
Auch eine Baufinanzierung ist ein Geschäft.
Ist ein Geschäft und es ist so leicht, irgendwas dran geschönt zu schönen. Ja? Und das heißt ja nicht, dass es falsch ist, aber es schiebt deine Entscheidung halt in eine gewisse Richtung. Und wir versuchen das hier möglichst unabhängig und objektiv zu machen.
Dann kommen wir zu den Fragen unserer Nutzerinnen und Nutzer. Die erste kommt von Batrick Pro. Hey Saidi, sind Freistellungsaufträge überbewertet, weil nach der Steuererklärung macht es keinen Unterschied?
So eine schöne Frage. Ja, nächste Frage. Okay, ich mach's kurz ein bisschen ausführlicher. Ja, ich halte Freistellungsaufträge wirklich komplett für überbewertet, weil sie vor allen Dingen eines machen, Arbeit, ja. Und es ist ja nur eine vorläufige Steuervermeidung. Später mit deiner Steuererklärung wird eh alles glatt gezogen. Und selbst wenn du sozusagen keine Steuern mal gezahlt hättest, müsstest du ja dann unversteuerte Einnahmen abgeben. Aber das passiert ja alles nicht in Zeiten von der Abgeltungssteuer. Am Ende würde ich immer sagen, gerade wenn man mehrere Konten hat, mehrere Banken hat, ja, ist mein Tipp immer, spart euch die Mühe mit den ganzen Freistellungsaufträgen, dann wird halt Steuer mal abgezogen. Ihr macht sowieso eine Steuererklärung, hoffentlich, weil das wäre die eigentliche Sünde, keine Steuererklärung zu machen. Und dann zieht ihr das glatt und eventuell müsst ihr sogar noch Steuern nachbezahlen. Und in aller Regel bekommt ihr dann nochmal von euren 1.000 Euro, bezogen auf eure 1.000 Euro Freibetrag pro Person, nochmal ein bisschen was raus.
Die nächste Frage kommt von Schäfchen, passt zu unserer Folge heute. Was haltet ihr vom Rat meiner Großeltern? Hauptsache keine Miete im Alter.
Also grundsätzlich kann man diesen Rat verstehen, ja, weil natürlich die Miete schon etwas ist, was ein großer Kostenpunkt im Alter ist und dann auch bei den entsprechenden gesetzlichen Renten natürlich auf die dahin drückt. Der Punkt ist der, wir würden da sagen, nein, das ist insofern nicht der richtige Rat, als es sozusagen pauschal bedeutet, Miete ist immer rausgeworfenes Geld, Mieten ist immer eine schlechte Idee. Die Frage ist ja schlichtweg, womit bezahlst du die Miete? Und vor dem Hintergrund, dass du sagen, ja, das kann ich nur aus meiner gesetzlichen Rente bezahlen, dann wird es natürlich schwierig. Die Großeltern haben nicht die Erfahrung gemacht, wie auch die wenigsten Menschen in Deutschland, dass es vermögende Rentnerinnen und Rentner gibt, die aber zur Miete wohnen. Das ist halt nicht der Fall. Die allermeisten vermögenden Rentner und Rentnerinnen wohnen im Eigenheim. Ganz klar. Ja, weil da kommt zu nicht geringen Teilen sozusagen der Wohlstand her. Aber es gibt ganz wenig Rentner und Rentnerinnen, die auf einem dicken Aktiendepot setzen, mit dem man auch eine steigende Miete im Alter, das haben wir in unseren Simulationen immer durchgerechnet, auch wenn die Miete dann durchschnittlich um 1-2% pro Jahr steigt, die trotzdem das immer noch gut bezahlen können.
Und die letzte Frage kommt von Christine-SA. Hey Saidi, wie läuft die Auszahlung eines ETF-Sparplans nach Eintritt in die Rente?
Im Grunde genommen, so wie du das selber haben möchtest, du zahlst es dir nämlich schließlich selbst aus, du verkaufst. Ja. Du kannst einfach den notwendigen Betrag, also letztendlich zur Deckung deiner Rentenlücke pro Monat oder pro Jahr oder meinetwegen auch pro Quartal, das kann man sich selber aussuchen, verkaufen und entweder, wenn du es pro Jahr machst, zwischenzeitlich mal auf dem Tagesgeldkonto liegen und dir von da aufs Girokonto schaufeln oder du machst es wirklich jeden Monat. Es wird auch immer mehr Banken geben, die einen sogenannten Auszahlplan, also einen regelmäßigen Verkauf, sozusagen das Gegenstück zum Sparplan, zum ETF-Sparplan, anbieten. Wichtig ist natürlich, dass man nicht zu viel entnimmt und immer wieder unsere Faustregel, 3% von dem, was du am Anfang dort angespart hast, pro Jahr zu entnehmen, das ist eine ganz gute Faustregel.
Damit sind wir auch schon am Ende von unserer Immobilienfolge. Mal wieder. Vielen Dank, dieser Idi. Vielen Dank, der liebe Nutzerin, liebe Nutzer, fürs Zuhören oder Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ich freue mich, wenn du unserem Podcast eine gute Bewertung hinterlässt, egal wo du ihn runterlädst oder streamst. Und damit unterstützt du auch die gemeinwohlorientierte Arbeit von Finanztipp. Vielen Dank.